Israel steht folgendes. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So beginnt die Geschichte Abrahams. Nicht ganz so beginnen, aber vorher hat er noch gesagt, dass sein Vater schon aus einer großen Stadt ausgezogen ist, in eine andere Stadt, und dort gelebt hat, dann ist er dort dann gestorben. Da gibt es interessante Informationen. Abraham hat dann geheißen, also die Kurzform Abraham, hat dort noch einen Bruder gehabt. Wie heißt das hier? Genau, der Vater hieß Haran, der starb und so weiter. Da haben sich Abraham und Nahor, Frau und Nahor ist ein Bruder, Abrahams Frau hieß Tanai und Nahors Frau Milka. Das kommt von der Schokolade wahrscheinlich. Dann Nahor Tochter und so weiter, da haben wir ein bisschen eine Familiengeschichte. Und die haben dann dort gelebt. Und ja, hat er geheißen, also das muss man genau lesen, diese Familiengeschichten. Also die Idee dort in einer Stadt, das ist, liegt in der heutigen Türkei, ganz im Süden der heutigen Türkei. Und von dort hat also Gott dem Abraham gesagt, geh weg von dieser Stadt, zieh weiter in ein anderes Land, das ich dir zeigen werde. Dieses Land, das ist das heutige Israel, ich habe da bei Google Maps mal nachgeschaut, das sind also ungefähr 900 Kilometer Weg, das ist nicht der Zeitweg, Google Maps braucht man da 187 Stunden zu Fuß. Wahrscheinlich hat es länger gedauert, Abraham hatte sehr viele Tiere, sehr viele auch Knechte, Diener, Mächte und so weiter. Abraham war kein armer Mann, er war ein reicher Mann, aber er war Nomade. Das heißt, er hat nicht einen festen Ort gehabt, wo er gewohnt hat, sondern die Nomaden, die sind mit denen die haben umgezogen, haben das die reinlassen und wenn es da nichts mehr gab zum Fressen, denen sind die weitergezogen. Aber im Umzug an sich war für Abraham also nichts Besonderes, aber das ist das wahrscheinlich schon. Was er soll in ein Land ziehen, das Gott ihm dann zeigt, und folgt dieser Segen, den Gott dem Abraham gibt. Also das ist der Auftrag, in ein anderes Land, und dann kommen mehrere Versprechen. Gott verspricht ihm etwas. Er sagt, ich mache dich zu einem großen Volk. Also du wirst sehr viele Nachkommen haben, ein großes, wird ein großes Volk aus dir werden, der einen großen Namen haben und dieses Volk soll ein Segen sein. Was heißt das? Gott wird also viel Gutes tun durch dieses Volk. Es wird ein besonderes Volk sein und Gott wird viel Gutes durch dieses Volk der Welt geben, und zwar der ganzen Welt. Also in der ganzen Welt soll dieses Volk ein Segen sein. Und dann steht da in Vers 3 noch, ich will die segnen, die dich segnen, also die, die gut sind zu Abraham, zu denen wird Gott auch gut sein. Oder die, die gute Freunde sind zu Abraham, die ihm helfen, denen wird Gott auch helfen. Die aber, die ihm gegenüber nicht gut sind, denen gegenüber wird Gott auch nicht gut sein. Aber man könnte das schon so auch formulieren, Gott ist auf der Seite Abrahams. Und jetzt ist es natürlich gut, wenn man dafür sorgt, dass man ein Freund Abrahams ist. Und nicht ein Feind Abrahams. Also wenn mit Abraham Streit habe, ist nicht gut. Denn Gott ist auf seiner Seite. Also das kann man ja ein bisschen das an, wie man sich verhält und dann eben dieser Segen durch dich, also durch Abraham oder wahrscheinlich durch seine Nachkommen, soll die ganze Welt gesegnet werden. Also Gott wird der ganzen Welt etwas Gutes tun durch Abraham. Ja, das ist ein großartiger Segen. Es ist die Frage, warum ausgerechnet Abraham? Gute Frage, ja. war er besonders freudig, hat er besonders an Gott geglaubt. Oder war er besonders guter Mensch? Nun, wir wissen es nicht. Gott hat halt den Abraham genommen. Ja, aber ganz ehrlich, ein bisschen neidisch bin ich schon. Also, ganz anders, aber ich kriege den Neid, wenn ich das lese. Der kriegt da einen Segen, das ist fantastisch. Diesen Segen will ich auch haben. Das will ich auch. Gut ausgehen und so. Also, okay, aber wenn man da liest, was er da alles kriegt dafür, dann kann man sich das schon überlegen, woanders hinzuziehen. Gut, also müssen wir uns merken, vielleicht ist ein bisschen eine intellektuelle Herausforderung für unsere Predigt, muss man sich merken, Gott wird aus Abraham ein großes Volk machen und wird die ganze Welt segnen. Das müssen wir uns jetzt gut merken. Denn die Geschichte von Abraham, naja, es gab einige Probleme. Problem Nummer eins, also das Land gehörte ihm ja nicht. Also Gott hat ihm ein Land gezeigt, aber Abraham war ja normal, der wäre nur umgezogen. Ihm gehörte nichts von diesem Land. Ein bisschen was hat er dann gekauft, ein paar Quadratmeter, aber nicht viel. Das gehörte ihm nicht. Und wenn man dann weiterliest, es war gar nicht so. Das war gar nichts Besonderes, dieses Land. Also Abraham kam dann nämlich gerade Hungersnot. Und er ist kurz danach weitergezogen nach Ägypten. Also dieses Land war, naja, okay. Zweites Problem, Abraham hatte keine Kinder. Also wie sollen seine Nachkommen ein Segen sein, wenn er keine Kinder hat? Drittes Problem, Abraham war ein Alt. Also aus dem Alter heraus und seine Frau war er ebenfalls, also nicht mehr in dem Alter, in dem man und vielleicht das letzte Problem, es passierte von jetzt an eigentlich sozusagen gar nichts. Also Gott hat das Versprechen gemacht und dann passiert zunächst einmal nichts. Ich nehme an, ihr habt diese Geschichte von Abraham schon auch schon durchgelesen. Was dann der Reihe nach passiert bei seinem Leben. Und ich hatte vor vielen Jahren einmal im Religionsunterricht, lang in der Schweiz, habe ich diese Geschichte Kindern erzählt, und zwar Kindern, die diese Geschichte gar nicht kannten. Und dort ist mir das so richtig aufgefallen. Die Geschichte ist artig nett zu erzählen, aber im Prinzip ist sie relativ langweilig. Es passiert einfach nichts. Ja, das war ein Kleinkrieg da, dann ist Sodom und Gomorra verbrennt. Natürlich passiert so viel was. Aber das Leben Abrahams besteht vor allem aus Warten. Warten, warten, warten. Und dann wird der Segen dann wiederholt immer mal wieder und die Verheißung wiederholt. Dann wird der wird einen Sohn haben und so weiter, aber hat keinen Sohn. Und dann kriegt man einen neuen Namen, ist euch vielleicht aufgefallen. Vorher steht Abraham und eigentlich heißt er dann später Abraham und unter diesem Namen ist er dann bekannt geworden. Die Sarai wird zur Sarah, das hat alles mit dieser Verheißung zu tun. Also diese Namen gibt Gott ihnen, weil er ihnen sagt, ich werde das durchführen. Und wir haben ja auch eine kleine Spielerei in diesem Vers, ich habe es sogar nicht versprochen beim Lesen, manche haben es vielleicht gemerkt, manche nicht. Je nach Übersetzung heißt es, Gott sagt, ich will dich segnen, oder er sagt, ich werde dich segnen. Die hebräische Form ist beides zu und bei Gott ist das eh dasselbe. Wenn Gott sagt, ich will dich segnen, dann wird er ihn auch segnen. Weil es eben Gott ist. Gut. Nur Abraham merkt nichts davon. Keinen Sohn. Und jetzt vielleicht ist euch das auch schon passiert, mir ist das natürlich auch schon passiert, dass man Gott immer etwas bittet und sagt, Gott, bitte das und das, freut dich jetzt mal, bitte sorg doch du dafür. Und im Hinterkopf denkt man sich, aber wenn du dich nicht dafür sorgst, muss ich es halt selber machen. Da muss ich mich selber darum kümmern. Und genau das hat gemacht. Die Kinder in der Sarah, sie scheint in dieser Ehe ein bisschen die aktivere gewesen zu sein, als Abraham. Und sie hat gesagt, Abraham, das ist nicht so ein Problem. Es gibt da eine Magd, die heißt Hagar. Und du kannst dann mit ihr ein Kind haben. das ist jetzt für unsere Rolle schon also, ganz anrüchig, aber damals dürfte das vermutlich relativ üblich gewesen sein. Also da ist der Herr, der Abraham, der Chef, also so und so viele Mägde, so und so viele Knechte und Tiere und Kamele und Schafe und so, reicher Mann. Seine Frau ist unfruchtbar und jetzt ist es schon so, dieser Mann, der braucht einen Sohn, einen Nachkommen. Das geht gar nicht ohne, weil der kleine Nachkommen hat der ganze Besitz an einen Knecht. Und hier hat er noch einen Segen. Einen Segen Gottes, den muss er auch seinen Nachkommen, weitergeben können. Er braucht ihn, meinen Sohn, das ist Sarah, das weiß ich auch. Aber das muss sein. Also, nehmen Sie quasi die Magd, die Hagar, so also eine Art zweite Frau, wahrscheinlich hätte man damals gesagt, Nebenfrau, und vielleicht gibt es dann einen Sohn. Und tatsächlich, das hat funktioniert. Und jetzt hat Abraham einen Sohn. Er gibt ihm den Namen Israel. Und ist eigentlich soweit zufrieden, denn jetzt geht endlich mal was weiter. Diese Partnerei hängt in der Hände, jetzt hat er endlich einen Sohn. Was sagt Gott zu diesem Sohn? Abraham, das ist es nicht, denn ich will schon, dass die Sarah die Mutter ist. Nicht die Hagar. Und so bleibt der Ismael jetzt eine Nebenlinie und das ist das Paradoxe in der weiteren Geschichte. Abraham hat zwar einen Sohn, Ismael, und warten muss er trotzdem. Gott sagt, das ist einfach nicht das, was ich mir gedacht habe. Und ich habe mir das anders gedacht. Und das kommt natürlich so, wie ich das gedacht habe, sagt Gott so ungefähr. Also weiter warten. Und tatsächlich, nach wirklich langer Zeit, Abraham war mittlerweile 100 Jahre alt, danach viel jünger, kommt also der versprochene Sohn. Der heißt Isaac. Das hat irgendwie die Wortbedeutung mit Lachen zu tun, weil die Sarah, die hat einmal gelacht. Als Gott einmal mir bestätigt hat, dass sie einen Sohn haben wird, hat sie gelacht, hat gedacht, du kannst es vergessen. Gott vergisst nicht. Und er hat mir also den Sohn Isaac gegeben. Und so war es dann auch, dass dieser besondere Segen, den Abraham bekommen hat, der ist an Isaac weitergegangen. Isaac und der Glocke, dass die Geschichte kennt, wahrscheinlich, das scheint so zu sein, dass die Kinder, die verheißen sind, dass die geopfert werden, aber das ist ein anderes Thema, über das man jetzt sehr viel nachdenken müsste. Hier geht es einfach mal darum, dieses Segen Gottes geht weiter an Isaac, der nächste Nachkomme. Und ich möchte jetzt einfach die Geschichte weiter erzählen, diese Segen. Ihr habt so die Predigtreihe mit Namen Gottes oder irgendwie so heißt das, glaube ich, und ich möchte euch zeigen, was daraus geworden ist. Also der Segen Gottes besteht eben darin, der Segen an Abraham besteht darin, dass er Abraham zu einem großen Volk machen wird, siehe Nachkommen und die ganze Welt segnen, die ganze Welt, der ganzen Welt was Gutes geben. Und dann haben wir also jetzt mal diese erste Linie von Abraham zu Isaac. Ismael ist eine Nebenlinie, die geht dann nicht weiter. Und Isaac hat ja bekanntlich zwei Söhne. Das ist auch wieder nicht so günstig, weil wir brauchen ja nur einen. Zwillinge, genau. Ja, der Kinderpreis, das geht schief. Es ging schief. Gott hat hier auch interessant agiert, er hat einfach gesagt, okay, ich wähle den einen, den Jüngeren. Da geht es nur um Minuten, aber es ist der Jüngere. Jakob, der wurde dann, der kriegte dann später einen neuen Namen, Israel, ich habe diesen Namen verwendet. Der Zwillingsbruder Esau, also seine Nebenlinie, wir nicht weiter erfolgen, müsste man jetzt auch wieder viel darüber nachdenken, was das Buch Gott eigentlich ist. Der wählt einfach einen aus und den anderen nicht. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ein spannendes. Hier geht die Linie weiter zu Isaac. Israel. Also Jakob, der neuen Namen Israel kriegt. Und Jakob hatte bekanntlich vier Söhne. Also da ist dann endlich losgegangen mit Vermehren. Dann war ich scheit, da waren dann 12 und dann 4 Kinder, also diese, also da war zu lang, das war lang nichts und dann verwehrt nicht diese Familie-Explosion hatte. Und plötzlich sind da massenhaft Tiere. Sie müssen dann nach Ägypten wegen Hungersnot und so. Und das ist eine lange Geschichte. Und ich habe das mal so dargestellt mit einer gestrichelten Linie, das heißt, da viel dazwischen. Und da kommen wir dann zu Mose. Das ist auch einfach einer von den wesentlichen Vertretern. Mose hat das Volk Israel, mittlerweile war es ein Volk, ein großes Volk, hat er aus Ägypten hinausgeführt. Denn wir erinnern uns daran, Gott hat ja dem Volk ein Land versprochen, aber nicht Ägypten. Und so führt Mose das Volk wieder heraus aus Ägypten in das Land, das Gott versprochen hat. Mose selber hat das Volk nicht hineingeführt, sondern sein Nachfolger Josua. Und da passiert jetzt also etwas Interessantes. Das Volk Israel hat dieses Land eingenommen und hat dort gewohnt. Was heißt das? Das heißt, dass die Versprechen Gottes in Erfüllung gegangen sind. Gott hat versprochen, er wird Abraham zu einem großen Volk machen. Und hat versprochen, dass sie da in diesem Land wohnen können. Das ist in Erfüllung gegangen. Hat sich erfüllt. Das wird im Buch Josua auch explizit so gesagt. Das ist wichtig, dass man das weiß. Zum Beispiel in Josua 21, Vers 43 bis 45. Das ist ziemlich am Ende des Buches Josua, dass die Israeliten dieses Land eingenommen hatten, dann dort gewohnt haben. Und dann sagt, es steht im Buch Josua folgendes. Ich lese Josua 21, Vers 43 bis 45. So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Eltern zu geben, und sie haben es ein und unten dahin. Und der Herr gab ihnen Ruhe, ringsumher, umher, wie er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr den Hause Israel versündigt hatte. Es war alles so gekommen. Also dieses Versprechen hat sich hier erfüllt. Israel wohnt dort und ist ein großes Volk. Ja, jetzt erfüllt sich das mit dem Segen auch, wenn Gott Gutes tut, ist es so. Ja, das erfüllt sich ebenfalls. Wir können jetzt die Geschichte weiterziehen. Da wieder eine gestrichelte Linie, also von Josua zu David, aber jetzt keine direkte Linie, ist auch kein direkter Nachkomme. David, auch einer von Volk Israel, der König geworden ist. Gott hat ihn ausgewählt als König, hat ihn eingesetzt zum König, und unter David erlebte Israel eine große Blütezeit. David hat viele Feinde ringsherum besiegt. Das Land bekam Ruhe, und wir wissen das ja auch, David wollte Gott auch einen Tempel bauen. Er hat dann auch gesagt, na, das hat er schon gebracht, und mit Krieg so weit, das macht nicht du bitte, sondern das soll ein Sohn machen. Und Gott verspricht David jetzt einen Sohn, der die Dynastie weiterführt. Jetzt klingt es vielleicht, das Versprechen verspricht einen Sohn, das hatten wir doch bei Abraham schon. Eine ganz, ganz ähnliche Verheißung an David. Gott sagt, ich werde dir einen Sohn geben, und dieser Sohn wird dir ein Haus bauen, und dieser Sohn wird deine Königsdynastie weiterführen. Ein ähnliches Versprechen, dieser Sohn ist Salomo. Salomo ist also tatsächlich König geworden nach David. Salomo hat keine Kriege geführt, war nicht nötig, war Frieden ringsherum, das Reich war sehr, sehr groß. Waren viele Nachfolger, hat er ebenfalls beherrscht, das war ein Fliegenreis, und Salomo hat dafür sehr viel gebaut. Sein größtes Bauwerk war der Tempel in Jerusalem. Dann hat er sonst noch viel gebaut, also wenn man schon dort beim Bauen ist, kann man natürlich einiges sonst dann machen, zum Beispiel Königspalast und Stadtbauen und so weiter. Aber das Wesentliche ist der Tempel, den er gebaut hat, ein großer Tempel. Und hier in diesem Tempel hat Gott gewohnt. Man muss sich das vorstellen, also ein Haus mit sehr viel Gold und sehr, also der hat nicht gespart, sondern das war wirklich ein prunkvoller Bau mit auch sehr schönen Geräten und sehr, sehr schön gemacht, sehr aufwendig gemacht. Dieses Bauwerk war dann fertig Und Salomo hat es eingeweiht. Und bei dieser Einweihung ist die Herrlichkeit Gottes gekommen. Und also Gott ist quasi in diesen Tempel eingezogen. Er hat gesagt, er wird darin wohnen. Und Gott hat das gemacht. Er ist eingezogen in diesen Tempel. Und bei der Einweihungsfeier, da war eine riesige Versammlung. Und der König Salomo hat die Leute verköstigt mit ein paar tausend Tieren, die er geschlachtet hat. Und das war ein riesengroßes Fest. Und an diesem Fest hat Salomo auch ein langes Gebet gesprochen zur Einweihung. Dieses Gebet ist überliefert in 1. Könige 8. Das werde ich nicht alles vorlesen, sondern nur einen Vers daraus, der sagt, in 1. Könige 8, 56, der Lobpreis der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, wie er es zugesagt hat. Es ist nicht eins bei ihm gefallen von allen seinen guten Worten, die er geredet hat durch seinen Knecht Mose. Was haben wir hier? Gott hat sein Versprechen erfüllt. Alles, was Gott vorausgesagt hat, ist in Erfüllung gegangen. Das sagt Salomo hier. Das erlebt er hier. Der Tempel ist da, das Volk wohnt hier. Alles, was Gott hier ist Mose erwähnt, ja, aber man könnte auch gleich noch weiter zurück zu Abraham. Alles, was Gott dem Abraham versprochen hat, hat Gott erfüllt. Einzigartig. Das passt. Ja, wir haben eine Parallelstelle noch, 2. Chronik. Auch da wird erzählt, wie Salomo einen Tempel baut, wie er ihn einweiht. Und auch hier haben wir ein Gebet, das Salomo spricht zur Einweihung des Tempels. Und dieses Gebet ist zum Teil ähnlich, zum Teil ein bisschen anders. Hier betont Salomo auch, wie er selber die Erfüllung einer Verheißung ist. Gott hat seinem Vater einen Sohn versprochen. Und er selber ist dieses, was also ganz was Besonderes, oder? Wenn man jemand ist, der so versprochen wurde von Gott. Und jetzt ist Salomo dran, das ist alles in Erfüllung gegangen, er hat den Tempel gebaut, wie Gott das gesagt hat, wie sein Vater das wollte. Und er, der Sohn, hat das jetzt durchgeführt. Es gibt aber auch ein bisschen noch Mistel bei dieser Einreihung. Und da wird es jetzt auch eigentlich recht spannend. Also wir haben einerseits die erfüllten Verheißungen, andererseits gibt es da eine Warnung in viel später, 2. Chronik 7, Vers 19 bis 22 steht folgendes. Da spricht jetzt Gott und sagt, werdet ihr eure Abkehrung und meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausreißen aus meinem Land, was ich ihnen gegeben habe. Und dieses Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von eurem Angesicht verwerfen und werde es zum Hohn machen und zum Spott unter allen Völkern. Und vor diesem Haus, das so hoch erhoben wurde, werden sich entsetzen alle, die vorübergehen und sagen, warum ist der Herr mit diesem Land und mit diesem Haus so verfahren und so weiter. Also hier eine Warnung, die Gott ausspricht. Also wenn ihr die Gebote nicht halten werdet, dann ist das alles überhin. Wenn ihr hier diesen Tempel verlieren, dann werdet ihr das Land verlieren, wenn ihr diese ausreißen. Tragisch ist es, genau was passiert ist. Also schon am Höhepunkt dieser ganzen Geschichte beginnt schon der Zerfall. Es beginnt schon im Leben Salomos, dass da irgendwie ein etwas eigenartiges Ende nimmt, dass er da plötzlich dann am Ende die Gebote Gottes auch nicht mehr ganz so genau nimmt wie vorher. Und ich habe es jetzt mal so dargestellt, in einer Abzweigung. Zedekia ist vielleicht bekannt, sein Name wird eine Gerechtigkeit, aber das ist jetzt eher zynisch. Zedekia ist der letzte König. Zwischen Salomo und Zedekia liegen Jahrhunderte. Eine lange Zeit. Zedekia ist tatsächlich ein Nachkommen Salomos. Also es war dann so in Jerusalem, dass immer Nachkommen Salomos auf dem Thron waren. Ungefähr, was waren das vielleicht, 300-400 Jahre lang. Eine lange Zeit. Waren die Könige. Es war eine Zeit des langsamen Niedergangs. Es gab Höhepunkte, es gab Tiefpunkte, aber insgesamt war es ein langsamer Niedergang. Und bei Zedekia war das Ende. unter Zedekia wurde, was noch übrig war von Israel, also vor allem die Hauptstadt Jerusalem, wurde erobert von den Babyloniern und der Tempel wurde zerstört. Das Volk musste wegziehen ins Exil. Übrigens ungefähr dort in die Gegend, aus der Abraham kam. Also weg. Also genau das, was Gott hier bei Abraham voraussagt, das passiert tatsächlich. Es wird alles wieder rückgängig gemacht. Und so haben wir die eigenartige Geschichte im Alten Testament von einem Versprechen, das sich erfüllt und beim Höhepunkt beginnt schon der Niedergang. Am Schluss stehen wir ein bisschen ratlos da, was ist jetzt? Und in dieser Zeit bis Niedergangs gab es ja viele große Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann auch viele andere, die haben sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt, auch mit dieser Frage des Niedergangs, warum soll das so sein, warum muss das so sein. Sie zeigen, dass das eigentlich schon vorausgesagt war, nicht erst bei Salomo, sondern viel schon bei Mose, man kann das alles schon nachlesen, was hier passiert, ist alles schon vorgezeichnet. Und sie sagen, das muss alles so sein. Das wissen wir jedes Volk, keine Wege macht, aber in solchen Situationen fällt einem und dann ein bisschen schwer, das zu bauen. Und sie sagen, das muss alles so sein, aber es wird einen Neuanfang geben. Also diese Versprechen, die Gott gemacht hat, die sind nicht hinfällig. Und damit endet das Alte Testament. Wie beginnt das Neue Testament? Weißt du schon? Das ist Johannes, ja, wir haben aber noch der erste. Bitte? Ja, komm. Übersicht. Stammbaum oder irgendwie, das wird unterschiedlich übersetzt, das und das geht es noch nicht. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Hört ihr, was da klingt? Des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Das ist keine Abstammungsinformation. Das von Abraham, um das geht es nicht. Sohn David, Sohn Abrahams. Diese beiden haben die Verheißung bekommen, einen Sohn. Der Sohn Verheißung. Abraham, da kommt er ausgegangen, der Sohn. Also Jesus als Sohn Abrahams. Das will heißen, Jesus ist derjenige, der diese Verheißung, die Abraham bekommen hat, weiterführt. Sohn Abrahams, ein Titel. Also er bekommt die Verheißung. Sohn Davids, genauso. Die Verheißung, die Gott dem David gegeben hat und die bei den Propheten x-mal wieder quasi aufgewärmt wurde, in die Zukunft gesetzt, diese Verheißung geht auf Jesus. Also dieser erste Vers ist im Prinzip eine Überschrift über das Matthäus-Evangelium, das ist ein Paukenschlag. Und wer im Alten Testament bewandert ist, und das waren die damals ja auch heute die Juden, die das lesen, die sind das, die kennen das, die wissen das sofort, was das heißt. Sohn Davids, Sohn Abrahams. Keine Abstammungsinformation. Natürlich muss er von denen beiden abstammen, aber es ist ein Titel. Jesus ist derjenige, der all diese Verheißungen auf sich vereint und erfüllt. Was heißt das jetzt ganz konkret? Jesus als Sohn Abrahams. Das heißt konkret, dass er den Segen Abrahams unter alle Völker bringt. Das war bei Israel ja noch nicht ganz, aber ein Stück weit schon. Auch Israel hat viel Segen unter die Völker gebracht, aber da bleibt doch ein bisschen was auch noch offen. Also Jesus ist derjenige, der den Segen Abrahams unter die Völker bringt, der ihn wirklich dann zu Ende führt. Jetzt kann man da weiter drücken. Ich habe es jetzt mal so gezeichnet. Das ist wie in der Fadenreist am Ende des Alten Testaments. Der reist ab, der Faden. Es bleibt das Versprechen übrig, dass alles noch kommt wieder. Und damit endet das Alte Testament. Und das Alte Testament endet ja ungefähr 400 Jahre vor Christus. Also das ist noch eine lange Zeit. Eine lange Wartezeit, das kennen wir ja schon von Abraham, diese Wartezeit. Jetzt, also Jesus, hier wird der Faden weiter wieder aufgenommen. Wir hatten nichts. Wir haben zwar einen Stammbaum mit Matthäus, das heißt, der stammt schon von, der stammt von Abraham ab, der stammt von David ab. Also so ganz abstandsmäßig war eh alles. Nur dazwischen war nichts. Also wir haben keine Dynastie, wir haben keine keinen mehr. Also Israel ist da irgendwie so verwickelt in irgendwelche Tänze mit Nachbarn. Das war eine ganz schwierige Zeit, die Zweiteilung zwischen den Testamenten. Die war überhaupt nicht einfach für das Volk. Also ein Durcheinander. Und in dieser Zeit hinein plötzlich heißt es, so jetzt Jesus, Sohn David, zu Rabat, so jetzt geht die Geschichte weiter. Jetzt wird sie weiter geschrieben und nimmt diesen abgerissenen Faden wieder auf. Die Kirche durchgestrichen hier. Also das funktioniert gar nicht, was ich da gezeichnet habe. Es ist keine direkte Linie, aber das abgerissene Ende wird wieder aufgenommen. Und jetzt fängt sie neu an. Was tut Jesus? Ich glaube, er redet viel über den Herr Gottes und was er alles im Sinn hat damit. Aber seine wichtigste Tat ist, er ist gestorben und wieder aufgestanden. Das ist das Zentrum. Er ist gestorben für unsere Sünden, damit wir Vergebung bekommen können. Und er ist auferstanden, damit wir mit ihm leben können und mit ihm auferstehen können. Und am Ende, als er das vollbracht hat, hat er zu seinen Jüngern gesagt, so, jetzt geht es in die ganze Welt und sagt das allen weiter, dass ich auferstanden bin. Das beginnt jetzt noch dann in den Briefen, später bei Paulus, da möchte ich jetzt ein bisschen noch reingehen, in den Briefen spielt plötzlich der Abraham wieder eine große Rolle. Wer sind eigentlich die Kinder Abrahams? Und wie wird man ein Kind Abrahams? Ich zeige es jetzt einfach mal so. Das finde ich nicht. Hier, das ist jetzt wahrscheinlich recht, aber das ist die Frage, also jetzt hat es einer fotografiert, genau. Also, muss man jetzt drüber nachdenken. Stimmt, ich habe nicht einmal eine gestrichelte Linie geträumt, sondern eine direkte Linie, das ist mir nicht aus Versehen passiert. Ich habe gesagt, ich hätte diesen Segen auch gern. Den Abrahams Segen. Jetzt, ich bin nämlich eine besondere Person und damit das jetzt also nicht so euch einbringt, es gibt viele Möglichkeiten. Also viele Personen können den Segen Abrahams bekommen. Ich habe es nur leer lassen, weil ich euren Namen nicht kenne. Aber da möchte ich euren Namen einführen. Also ich bin da auch drin. Wir alle können zu Kindern zu Kindern Abrahams werden. Paulus setzt sich damit auseinander und zwar an zwei Stellen. Die eine Stelle ist der Römerbrief. Im Römerbrief geht es ja um das Thema, wir können durch den Glauben zu Jesus oder zu Gott kommen und nicht durch gute Werke. Da sagt man zum Beispiel Paulus, also nicht alle.
Das ist Kapitel 9, Vers 7, habe ich mich tatsächlich nicht verschrieben.
Ja, nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind dann seine Kinder. Sondern nur, was von Isaak stammt und ein Geschlecht genannt werden kann. Eine uralte Geschichte, die hier aufgenommen wird. Also, nicht alle Nachkommen Abrahams sind seine Kinder, das ist ja ein Widerspruch in sich. Aber wenn wir sagen, die Geschichte mit Israel, es gibt Nachkommen Abrahams, die nicht seine Kinder sind, sprich, die mit der Verheißung nichts zu tun haben. Sondern es geht um Kinder Abrahams zu werden, also die Verheißung von Abraham auch zu bekommen. Und das geht noch nur durch den Glauben. Und Paulus jetzt einander so gegenüber, dass beide sind die versuchen, durch gute Taten oder durch ein gutes Leben zu Gott zu kommen, aber das nützt nichts. Das ist wie Ismael. Ich mache selber. Und erinnert euch an das Gebet, das ich ein bisschen als Karikatur genommen habe. Liebe Gott, ich brauche das und das, aber wenn du es mir nicht gibst, mache ich es halt selber. Und das kann zu einem Lebensmotto werden. Also ich schaue schon selber, dass ich ein guter Mensch werde. Ich schaue schon selber, dass alles passt. Ich weiß, welche Leben zu einzuhalten sind und das tue ich auch auf gewissenhaft. Dann wird Gott mich schon annehmen. Und das Urteil von Paulus ist, das ist wie Ismael. Wer braucht, das selber machen zu müssen, der kriegt die Verheißung nicht. Sondern diese Verheißung, dieses Versprechen Abrahams, bekommt man nur durch den Glauben. Nach vier kommt das im Brief an die Galater, denn die Galater haben genau das probiert, die wollten selber das Gesetz haben, alles selber machen und Aber schreibt eine liebe Nachbar, das ist ganz gewaltiger Holzweg. Habt ihr jetzt wirklich, dass es ungefähr schreibt, das habt ihr wirklich geglaubt, ihr könnt durch gute Taten, durch das Harte vom Regeln zu Gott kommen? Das geht gar nicht. Und erinnert in der Bibel an diese alte Geschichte, Ismael, Isaac oder Hagar und Sarah. Das sind Gegner zwar. Das eine ist, es geht jetzt nicht mehr um die Person an sich, es geht um das Prinzip, das dahinter steckt. Das Prinzip ist, versuche ich selber zu Gott zu kommen, versuche ich selber ein guter Mensch zu sein und glaube dann, Gott wird mich annehmen, das kann man ganz vergessen, das geht nicht. Oder versuche ich durch, oder möchte ich durch Glauben zu ihm zu kommen. Und es geht nur durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus können wir diesen Segen bekommen. Durch den Glauben an Jesus kommt dieser Segen zu uns. Und alles, was Gott dem Abraham versprochen hat, das gilt dann auch für uns. Er ist auf unserer Seite. Also es ist nicht von Vorteil, mit mir Streit zu haben, weil Gott ist auf meiner Seite. Das ist ein Segen Abrahams, der durch Jesus zu mir kommt. Es ist das Versprechen, dass von jetzt nicht von einem Spekulant auf dieser Welt, so verstehe ich das nicht, sondern dass Gott verspricht, du wirst zur Ruhe kommen. Du wirst dorthin kommen, wo du hingehörst, wo ich dich haben möchte. Du wirst zu einem guten Ende kommen. Und Jesus sagt auch, unser Leben ist ja dann nicht einfach zu Ende, wenn es zu Ende ist, sondern dann kommen wir wirklich zur Ruhe. So zur Ruhe, wie es in Israel nicht möglich war. Gott hat in Israel gezeigt, dass er das alles erfüllt. Aber es kommt dann in die Realität, da gibt es noch mehr. Gott bringt uns alle zur Ruhe in ein schönes Land, so wie es der Abraham versprochen hat. Also dieser Segen, den Gott dem Abraham gibt, der gilt auch für uns. Und so kommt er über Jesus, durch Jesus in die ganze Welt. Und alle, die an Jesus glauben, sind Abrahams Kinder. Nicht Abrahams Nachkommen, sondern Abrahams Kinder. In dem Sinne, auch wir, auch an uns gilt diese Verheißung. Das ist Gottes Plan mit uns. Es bleibt mir nur noch zu wünschen, dass man hier möglichst viele Namen eintragen kann und dass möglichst viele sagen, jawohl, ich glaube an Jesus und bin deshalb auch Abrahams Kind und habe diese Verheißung auch für mich. Amen. Bitte. Herr Jesus, ich möchte danken, dass du auf die Welt gekommen bist, als Sohn Abrahams und als Sohn Davids. Du hast alle diese Verheißungen zum Ende gebracht und auch mit auf uns übertragen. Danke, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir diese großartigen Zusagen so auch auf uns beziehen dürfen und wissen, Gott ist auf unserer Seite und er bringt alles in unserem Leben zu Ende. Danke, dass wir das nicht durch Regeln einhalten machen müssen oder durch gute Taten, sondern sehr einfach an dich glauben dürfen und so Gottes Kind sein dürfen. Amen.